Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 4. Februar und wir wollen den Tag ein bisschen beschwingt beginnen. Und zwar mit der Musik von Joseph Haydn. 107 Symphonien hat er geschrieben, danach sind noch ein paar zugekommen. Da hat man erst gedacht, das wäre Kammermusik. Und all diese Symphonien sind inzwischen eingespielt worden bei Hensler Klassik, angefangen von Thomas Frey und beendet mit den letzten 41 Symphonien von Johannes Klump. Das Orchester sind die Heidelberger Symphoniker. Und wenn man sich das einfach mal anhört, wahllos da irgendwo reinhört, ja, ich kann euch sagen, da entdeckt man immer wieder neue Aspekte. Aber jemand, der sich über Jahre hinweg mit einem Komponisten auseinandersetzt, na, der muss den natürlich kennen. Und von dessen Wissen wollen wir jetzt auch profitieren. Und ich freue mich ganz besonders, dass Johannes Klump sich heute Zeit nimmt und uns ein bisschen was von seinem Heidenwissen erzählt. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Klump.
Guten Morgen.
Das Thema, was wir uns jetzt vornehmen, das reicht überhaupt nicht für eine Viertelstunde, da müssten wir Tage drüber reden. Die gesamten Symphonien von Joseph Haydn. Aber es heißt ja immer, dass man aus der Musik auch den Menschen sehen kann. Mit Ihrer ganzen Beschäftigung mit Joseph Haydn in den letzten Jahren, was verrät die Musik denn über diesen Menschen? Welche biografischen neuen Aspekte haben Sie in seinen Symphonien gefunden?
Man weiß ja relativ wenig eigentlich über Joseph Haydn. Also das ist ja die Problematik bei ihm, im Gegensatz zu Mozart, der die ganze Zeit in Europa aktiv war und mit dem Vater gemeinsam teilweise oder eben getrennt. Und dann wurden immer Briefe geschrieben und deswegen weiß man, was die gedacht haben und gemacht haben. Mhm. Und bei Haydn, der war die ganze Zeit da auf Schloss Esterhazy und da haben die miteinander geredet, aber haben sich nicht geschrieben. Deswegen die biografischen Sachen sind gar nicht so offensichtlich. Aber wenn man jetzt die Musik hören und drauflegt, was man so über ihn liest, ich stelle fest, eine unfassbare Neugier. Mhm. Also er will die ganze Zeit neue Dinge entdecken, Dinge neu sortieren, nie Dagewesenes hören lassen, einen unwahrscheinlichen Humor. Also er baut die ganze Zeit Witze ohne Ende ein, solche, die das Publikum mitkriegt, aber solche, die auch das Publikum überhaupt gar nicht merken kann. Und ich sage immer, bei Haydn glitzern die Augen. Und ich finde immer, das muss man auch in der Musik hören.
Mhm. Wo die Ohren glitzern, glitzern auch die Augen. Aber trotzdem, wenn man mal auf die Biografie schaut, er wurde als Kind schon sozusagen nach Wien geholt, in den Chor gesteckt, muss man eigentlich sagen. Wurde dann freischaffender Komponist, musste sich irgendwie da auch durchsetzen in der Welt und gilt heute ja auch so ein bisschen als, ja, weiß nicht, Scharnier, ne? Also ohne Haydn mit Sicherheit kein Mozart und mit Sicherheit auch kein Beethoven. Machen wir hauptsächlich an den Quartetten fest. Aber wie sehen Sie so seine Scharnierfunktion in der Musikgeschichte?
Also ohne Haydn gäbe es Mozart, aber es gäbe einen ganz anderen Mozart und vor allem gäbe es einen ganz anderen späten Mozart. Also die Tatsache, dass dann Mozart Ende der 70er oder in den 80er Jahren, also in seinem letzten Lebensjahrzehnt, anfängt, sich viel mehr mit Bau der Musik zu beschäftigen und motivische Arbeit und so weiter zu betreiben. Das haben wir wirklich Haydn zu verdanken, weil der hat das sozusagen in den Sinfonien erfunden. Wenn man, das ist ja ganz spannend, die erste Sinfonie, die Haydn schreibt, da ist er ja schon 25, also die schreibt er im Jahre 1757. Mozart ist eigentlich ja zeitlich relativ wenig später aktiv. Ja. Seine erste Sinfonie ist von 1764, da war er 8 Jahre alt. Und deswegen ist eigentlich diese Entwicklung stilistisch gar nicht so ganz unähnlich, obwohl ja Haydn viel älter ist. Mhm. Wir sind da im Bereich der galanten Musik und des Sturm und Dranges. Mhm. Und zwar sowohl die frühen Haydn-Sinfonien als auch die frühen Mozart-Sinfonien. Wir haben zum Beispiel ganz typisch immer diese 3/8-Presto-Finalsätze, die also wie ein Wirbelwind da
am Ende der Sinfonie, ne, damit sozusagen die Damen mit ihren Röcken sozusagen den Dreck Saal vom Boden,
ja, genau, ja. genau. Das ist also dieses stürmische drängende, das hören wir da. Eigentlich Haydn ist, was mir auch nicht klar war, der jüngste Bach-Sohn, Johann Christian Bach, den wir ja da total in diesem Bereich der galanten Musik verorten würden, der ist ja 3 Jahre jünger als Haydn. Ja. Nur hat Haydn einfach extrem lange gelebt und hat sich natürlich auch im Lauf dieser Jahrzehnte, die er Sinfonien geschrieben haben, hat er sich wahnsinnig entwickelt. Ja, und das mitzuvollziehen innerhalb so einer Einspielung ist natürlich wahnsinnig interessant und macht unglaublich Spaß.
Ja, das macht uns natürlich auch Spaß beim Zuhören, weil das ist ja auch interessant, von diesen 107 Sinfonien oder die danach noch dazu gerechnet wurden, die erst als Kammermusik eingestuft wurden, kennen wir ja relativ wenige. Ja, also wir haben uns so auf diese Highlights kapriziert und denken eben, ja, das ist der mit dem Paukenschlag und das ist der mal einen Witz macht und dann wiehert mal irgendwo ein Esel zwischendurch. Okay, haben wir alles gekauft. Was man darüber hinaus aber vergisst, ist ja wirklich die unglaubliche Tiefe der einzelnen Sinfonien. Das ist eben nicht Massenware, das ist nicht dahingeschriebener Kram, sondern das ist im Großen, wenn man das jetzt alles mal hört, schon jede Sinfonie für sich ein echtes Kunstwerk, oder?
Ich war selbst überrascht. Ich hatte ja also die Freude, zu dem Zyklus der Heidelberger Sinfoniker die 41 fehlenden Sinfonien, genau, die meine Vorgänger übrig gelassen haben, einzuspielen. Von diesen 41 Sinfonien kannte ich genau 41 nicht. Also weil die berühmten waren alle schon weg. Und dann waren speziell viele in der frühen Zeit offen und mussten noch gemacht werden. Und ich war mir selber unsicher, ob ich da vielleicht, also haben die alle Qualität? Mhm. Wenn man dran denkt, okay, 107 Sinfonien und ich dachte irgendwie so an Johann Sebastian Bach, der da pro Woche eine Kantate raushauen muss, die ja auch unfassbar qualitativ sind. Und so dachte ich irgendwie auch an Josef Haydn. Aber wenn man sich dann mal damit beschäftigt und man zählt, Josef Haydn hatte halt 40 Jahre zur Verfügung, die er diese Sinfonien geschrieben hat. Wenn man die 107 durch 40 teilt, dann bedeutet das, im Durchschnitt sind das keine 3 pro Jahr. Es gibt natürlich mal Jahre, da hat er mehr geschrieben, mal Jahre, da hat er weniger geschrieben. Aber es gibt auch Jahre, da hat er gar keine geschrieben. Mhm. Ne? Aber es sind Einzelanfertigungen. Ja? Es ist keine Massenware. Und ich jedes Mal, wenn ich mich wieder in so eine Sinfonie hinein versenkt habe, hat mich da eine ganz andere Sprache angeguckt. Das ist eben das Besondere an Haydn, dass er nie das machen will, was er das letzte Mal und vorletzte Mal und drittletzte Mal gemacht hat, sondern er will im Grunde immer das Rad neu erfinden.
Ist tatsächlich auch auffällig, ne, wenn man es durchhört oder teilweise durchhört, dass diese große Vielfalt einem auffällt. Sie haben eben schon gesagt, Haydn, das ist der Stereotyp und das ist natürlich auch in der Musik bestätigt, ist derjenige, der Humor hat, der uns gerne an der Nase beziehungsweise am Ohr herumführt, der unsere Erwartungen dann nicht erfüllt und schmunzelt. Dieses Licht, was da immer in dieser Musik ist, das scheint uns ja irgendwie noch immer zu faszinieren, ne?
Absolut. Also diesen Humor, den habe ich genannt, aber ich habe als erstes die Neugier genannt. Und ich habe vergessen, unfassbare Intelligenz. Mhm. Aber eine Intelligenz, die nicht gelehrt sein möchte, sondern die einfach aus sich selbst heraus intelligent ist. Also ich genieße das wahnsinnig, das zu lesen. Und das ist schon in den frühen Sinfonien absolut der Fall. Also und also was ich in dieser Vielgestaltigkeit, ich fand ja früher Menuette immer furchtbar langweilig. Und mit Haydn und auch natürlich mit Mozart, aber speziell jetzt mit Haydn, ich liebe die Menuette so sehr mittlerweile, weil ich das so faszinierend finde, wie man etwas so Reglementiertes wie ein Menuett jedes Mal komplett neu gestalten kann, so dass sich dieses Menuett komplett neu anhört. Also mal klingt es wie ein Bauerntanz und dann klingt es wieder extrem höfisch. Ja. Und dann plötzlich macht er Hiccup-Auftakte da rein oder die Trios sind absurd gestaltet oder spezielle Elemente, dass plötzlich das Fagott irgendwie lustige Dinge tut und solche, also
wo man sieht, er wollte sich selbst auch nicht langweilen, ne? Also er wollte keine Routine haben, ne? Also er scheint ja sich beim Schreiben selbst auch Spaß gehabt zu haben, ne? Also
das ist ja unbedingt, ja. Das ist seine eigene Neugier und seine eigene, aber er hatte natürlich auch das Glück, dass er einen Chef hatte, den er challengen konnte, den er überraschen wollte, ne? Ja. Und entsprechend, und das ist natürlich eine gute Voraussetzung in der Musikgeschichte, dass das so passieren konnte.
Gab es ja auch Reibereien, ne? Also, aber das zeigt vielleicht auch musikhistorisch, dass das Land oder der Fürst oder die Nation, die ihre Künstlerinnen und Künstler fördert, am Ende auch einen guten Output haben kann. Ne? Also vielleicht können unsere Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker ein bisschen was vom Esterhazy-Hof lernen, oder? Dass wir Kunst manchmal in ihrer Freiheit auch einfach unterstützen müssen.
Würde ich sofort unterschreiben.
Also, Claudia Roth, hör mal zu. Und was Sie gesagt haben mit dem Menuett, das finde ich auch interessant. Also, das ist ja tatsächlich entstanden auch aus diesem, was Sie eben schon mal erklärt haben, Dreiachtel Presto, ne? Das änderte sich dann im Laufe der Zeit. Und Haydn hat irgendwie immer gemerkt, ich will nicht stehen bleiben. Ich will das immer weiterentwickeln. Ich will zu neuen Ufern. Und das hört sich aber nicht wie bei Beethoven so drängend und radikal an, sondern er erreicht diese Ufer eigentlich, ja, auf so einer Böe eher als im Sturm, ne?
Ja, also das ist ja auch wahnsinnig interessant, dass er irgendwann auf diese Dreiachtel-Presto eben keinen Bock mehr hat. Und dann sickert das aus und ab einem bestimmten Punkt gibt es einfach gar keine Dreiachtel-Presto mehr. Da ist er dann woanders. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel dann seine Sinfonie Nummer 13 anhört und man geht da in den Finalsatz und da hören wir das Thema, was wir eigentlich dann bei Mozart, aber ich glaube 22 Jahre später bei der Jupiter-Symphonie wieder entdecken, ja, nämlich dieses dü, 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 dü. Und das macht Haydn schon viel, viel früher, dass er sozusagen eine Schlussfuge baut mit genau dem gleichen Thema. Und solche Dinge sind dann einfach eine Fundgrube. Oder in genau der gleichen Sinfonie Nummer 13, wo dann der zweite Satz, da muss er einen fantastischen Cellisten gehabt haben, weil der zweite Satz, der langsame Satz, ist ein unglaublich schönes im Grunde Cello-Konzert mit unwahrscheinlichen Kantilenen und ganz zutiefst berührend. Das ist eben dann auch Haydn. Und das würde mir kein weiteres Beispiel einfallen, dass plötzlich inmitten einer Sinfonie ein ganzer Satz nur vom Solo-Cello irgendwie bestritten wird und die Streicher begleiten nur und so. Also ist eine Fundgrube, lauter Perlen.
Und diese Freiheit muss man sich auch erstmal nehmen, ne? Also man muss dieses Umfeld haben, in dem man sagt, so, ich mache das jetzt einfach mal so und verstoße da auch gegen die bisherigen Konventionen. Ich habe es eben schon gesagt, wenn wir über Innovationen bei Haydn reden, reden wir hauptsächlich über Quartette. Und das ist ja auch das, wo man sich dann gebattelt hat, vielleicht ein bisschen mit Mozart, was auf jeden Fall große Wirkung auf Mozart hatte, was dann wiederum Wirkung auf Beethoven hatte. Können Sie diese Innovationskraft dieser Kammermusik auch in der symphonischen Musik wiedererkennen?
Das ist eine interessante Frage. Ja, klar. Also ich meine, es gab, also wer hat die Sinfonie erfunden? Das war bestimmt nicht Haydn, ja. Aber er hat natürlich die Sinfonie groß gemacht und einfach viele davon geschrieben. Jetzt Mozart war sicherlich in seinem Sinfonieschreiben weniger erstmal von Haydn beeinflusst als von Johann Christian Bach.
Absolut.
Beeinflusst. Also als er mit 8 Jahren in London ankam und da gab's Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel und das hörte der 8-Jährige und dachte, das will ich auch machen und dann schrieb er seine erste Sinfonie. Das heißt, man kann nicht alles nur auf Haydn aufbauen, aber diese Experimentierlust hat dann ja auch einfach dazu geführt, dass diese Gattung groß wurde. Und dann dieses, je länger, desto mehr, dieses Spiel mit Form, das Spiel mit Motiven. Wir haben ein Thema und was können wir da alles draus machen? Also das meinte ich, das ist intelligent, aber das gibt natürlich dann auch dem Kunstwerk so eine Identität, die subkutan da immer da ist. Absolut. Und das ist sicherlich da, das hat er in den Streichquartetten natürlich extrem, aber das hat er auch in den Sinfonien total.
So, jetzt haben wir diese ganzen Sinfonien da liegen. Jetzt wissen wir aus unserem Konzertrepertoire, dass wir relativ eingeschränkt sind, was diese 107 Sinfonien betrifft.
Das ist richtig.
Sie haben sich da jetzt durchgewühlt und ich glaube, es geht vielen Ihrer Kollegen und Kolleginnen genauso, die von den 41 Sinfonien, die Sie da eingespielt haben, genauso wenig gekannt hätten vorher. Also bitte, jetzt die große Aufforderung. Welche Haydn-Sinfonien sollten wir unbedingt fest mit in unsere Repertoires aufnehmen?
Oh Gott, ich hasse diese Frage.
Ja, das weiß ich, aber Sie müssen sie jetzt beantworten. Da müssen Sie jetzt durch.
Also, Sinfonie Nummer 2 ist so süß. Besonders diesen zweiten Satz. Dann Sinfonie Nummer 13 mit diesem Cello-Solo-Satz und mit diesem mit dieser Fuge am Ende. Liebe ich sehr. Jetzt habe ich 2 relativ frühe genannt. Dann Sinfonie Nummer 80 in D-Moll finde ich unglaublich fantastisch. Tja, also jetzt, damit soll man mal anfangen.
Genau, liebe Leute da draußen, das nehmt ihr euch jetzt mal vor. Genau, das sind die Hausarbeiten. Und dann hört ihr den ganzen Kram nochmal durch und dann könnt ihr euch weitere aussuchen. Genau, so machen wir das. Aber wie geht denn das jetzt für Sie weiter, Herr Klump? Ich meine, das ist ja wirklich ein großer Teil Ihres musikalischen Schaffens, war jetzt die Auseinandersetzung mit Haydn. Jetzt ist das Ding abgeschlossen. Fangen Sie von vorne an oder nehmen Sie sich jetzt den nächsten vor?
Würde ich am liebsten. Weil ja das Orchester hat ja den Vorteil, dass sie alle eingespielt haben und ich nicht alle. Aber ich befürchte, das kriegen wir nicht finanziert, nochmal von vorne anzufangen. Ich habe ja gleichzeitig mit meinem anderen Orchester, beim Volkwang-Kammerorchester in Essen, das Großprojekt aller Mozart-Sinfonien, also dem auch einzuspielen. Das liegt mir natürlich auch wahnsinnig am Herzen. Und in Heidelberg geht's weiter, indem wir jetzt gerade die Fühler ausstrecken, so den späten Haydn-Jahren. Wer war denn da noch? Also wie war die musikalische Welt in den 1790er Jahren? Und da gab es natürlich einen Herrn Pleyel und da gab es einen ganz jungen Herrn in Bonn namens Beethoven, der auch teilweise Stücke geschrieben hat, die man nicht im allgemeinen Kanon drin hat. Und es gab wahnsinnig spannend und eine Neuentdeckung für uns, einen Herrn Gyrowetz, Adalbert Gyrowetz.
Okay.
Und da haben wir gerade eine Sinfonie Concertante eingespielt und haben gerade im Konzert eine wirklich fantastische C-Dur-Sinfonie ausgegraben. Das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen. Also, was war in der Musikwelt los, als Haydn noch da war und Mozart nicht mehr da war, sozusagen?
Also, das Schöne an der Musikgeschichte ist, sie geht uns einfach nicht aus. Man gräbt einfach immer tiefer und tiefer. Und das finde ich auch in Ihren Aufnahmen. Diese Freude und dieses Licht, was man da in die Dunkelheit der Vergangenheit bringt, die ist wirklich hörbar und mitreißend. Also, unbedingt anhören, unbedingt inspirieren lassen. Also, Haydn, da können wir noch lange keinen Schlussstrich drunter ziehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben. Das war sozusagen die Intro. Den Rest macht dann die Musik, aber die müsst ihr dann selber hören. Vielen herzlichen Dank, Herr Klump.
Ich danke Ihnen.
Johannes Klump, ein echter Kenner von Joseph Haydn. Ich freue mich auch auf seine Begegnung mit Wolfgang Amadeus Mozart. Die gesamten Sinfonien von Joseph Haydn sind erschienen mit den Heidelberger Sinfonikern bei Hensler Klassik. Und ich kann die euch wirklich nur ans Ohr legen. Es gibt wirklich wahnsinnig viel zu entdecken. Und vielleicht sorgt so ein Mammutprojekt ja tatsächlich dafür, dass sich unser Repertoire ein wenig verändert. Also, spielt mehr Haydn, dann geht's auch gut mit dem Tag. Ihr habt einiges zu debattieren, sprecht drüber, denn es gilt wie immer, den Podcast von Backstage Classical kann man nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, abonniert uns. Ansonsten tägliche Classic News gibt es wie immer auf www.backstageclassical.com. Haltet die Ohren steif, bis dann.